Schön, dass ihr dabei seid bei Letzte Reihe, dem Podcast der Vosbos Bad Tölz. Ihr entscheidet, wer ans Mikro kommt und welche Themen wir besprechen. Mein Name ist Markus Theil. Sprecht mich einfach an im Schulhaus oder schreibt an die Redaktion unter podcast@vosbos-badtölz.org. Eine Folge mit zwei Lehrkräften und zwar mit zwei neuen Lehrkräften und damit herzlich willkommen in der letzten Reihe hier an der Vosbos Bad Tölz. Heute haben wir die beiden Lehrkräfte bei uns zu Gast, die erst im September zu uns gestoßen sind und jetzt hier also fest unterrichten. Ich begrüße die Anna, hallo.
Hallo.
Und den Tobi.
Hallo.
Und ihr wollt euch natürlich, wie das gut Sitte ist, vorstellen mit eurer Fächerkombination. Vielleicht erzählt ihr ein bisschen auch, wo ihr herkommt und wie es euch so zu uns verschlagen hat.
Ja, also ich bin aus dem REF gekommen. Ursprünglich komme ich aus Augsburg, habe in München studiert, habe Oberbayern kennen und lieben gelernt, habe gedacht, München kann ich niemals verlassen. Und dann wurde ich in den Norden Bayerns geschickt.
Schön da.
Nämlich nach Erlangen und Coburg. Wer es nicht weiß, das gehört zu Franken. Coburg ist in Oberfranken, quasi fast schon da oben in Thüringen. Ich hatte eine tolle Zeit im REF, ich kann nichts sagen. Und jetzt bin ich aber auch froh, hier sein zu dürfen an der Vos Bad Tölz.
Und du unterrichtest?
Ach so, Gesundheit und Bio.
Danke.
Genau, ich bin gebürtiger Unterfranke, jetzt haben wir sie alle voll, die Franken. Ich bin aus der Würzburger Ecke, habe dann in Nürnberg studiert, wollte eigentlich auch nie wieder weg, aber wie es so ist, dann die Liebe verträgt dann doch mal auch nach Oberbayern. War dann im REF allerdings noch im ersten Jahr in Fürth und im zweiten Jahr in Dinkelsbühl. Das ist ein großes Metal-Festival, wer das kennt. Und genau, war dann nur in Mittelfranken und dann habe ich mir gedacht, jetzt brauche ich mal was anderes und bin dann nach Oberbayern, hier nach Tölz.
Bist du Metal-Fan?
Nö. Aber das ist so, Dinkelsbühl kennt man entweder, weil da irgendwelche Urlaube waren, weil irgendwelche Rentnergruppen da mal hingeht oder weil man auf diesem Festival war.
Ich dachte, im Englischunterricht macht man dann vielleicht Texte von Metal-Liedern oder so.
Nö, aber wäre auch mal lustig.
Ja, du unterrichtest Englisch
genau,
bei uns?
Ich habe Englisch und Wirtschaft noch als Fächerkombi.
Ja. Jetzt habt ihr beide gleichzeitig gesagt, euch ist es schwer gefallen, wegzugehen. Was ist denn so toll gewesen, wo ihr hergekommen seid in Augsburg?
Na, Augsburg habe ich nicht gesagt. Augsburg ist auch cool. Da habe ich meine Kindheit und Jugend verbracht. War sehr im Sport und so eingebunden. Aber es war dann auch schön, nach München zu gehen, da das erste Mal alleine zu wohnen und sich irgendwie in der großen Welt zurechtzufinden und die U-Bahnen mal zu checken. Ja, und das Studentenleben, München bietet halt super viel, von Freizeit bis Kultur ist alles dabei.
Aber München-Bad Tölz ist jetzt auch nicht so die große Strecke, oder?
Ja, ist auch super, dass es in der Nähe ist. Bloß die Zeit hatte ich noch nicht so, da hochzufahren.
Ist dir schwer gefallen, eine Wohnung zu finden hier? Oder wohnst du noch in München oder wie läuft's?
Nee, ich wohne in Bad Tölz und über die liebe Steffi Vogel habe ich ohne Probleme gleich auf Anhieb eine Wohnung gefunden, gleich in der Nähe von der Schule.
Oh, ist ja top.
Ja.
Ja. Und du bist bei uns mit dem Englischlehramt. Warum hast du das gewählt als Franke Englisch? Das widerspricht sich doch erstmal.
Ja und nein. Also ich sage jetzt mal, Englisch war so eine Entscheidung für, ich habe da einfach richtig Bock drauf. Ich habe ich war selber auf der Boss, habe dann mein Abi nachgemacht nach der Ausbildung und habe dann überlegt so auch, also ich wusste dann schon irgendwie, ich will so ins Lehramt, die Richtung und hab dann überlegt, was als zweites war, Wirtschaft war klar, weil ich war irgendwie immer schon so Wirtschaftler, ich war ab der 7. Klasse im Realschule Wirtschaftszweig, das war meins und dann war so die Überlegung, welches Zweitfach machst und dann war so in die Richtung entweder Wirtschaftsinformatik oder Englisch und dachte mir, bei Englisch kann man doch mehr mit anfangen, falls das Lernen doch nichts für einen ist. Und einfach, nachdem ich auch immer zu Englisch Filme und so geschaut habe, war das so, probieren wir es einfach mal und wenn es klappt, dann klappt es und wenn nicht, gehe ich auf die Informatik. Und jetzt ja. Unterrichte ich eh beides.
Was für eine Ausbildung hast du denn gemacht?
Ich war in der Sozialversicherung, also Sozialversicherungsfachangestellter, kurz Sofa. Schön, dass wir auf dem Sofa sitzen.
Ja, das super. Sozialversicherungsfachangestellter, da weiß natürlich jeder sofort, was du da
genau,
gemacht
also
hast.
Ich war in, genau. Ich hatte einen Bürojob, das war mir auch irgendwann zu eintönig, darum bin ich auch dann nochmal an die Boss und habe Abi gemacht. Aber ich war so in, also die Versicherung ist für die Landwirte zuständig, also jeder, der in der Landwirtschaft tätig ist, ist da versichert. Die machen alles zusammen, also Krankenkasse, Rente, Berufsgenossenschaft ist alles in einem Haus und ich habe dann quasi alles auch durchlaufen und alles kennengelernt von Leistungen über Mitgliederteilen und so weiter.
Und warum bist du weg?
Es war zu monoton, muss ich echt sagen. Also hier hast du ein bisschen Abwechslung, hat jeden Tag andere Leute um sich rum und so weiter. Und da war es wirklich, ich wollte was mit Leuten zu tun und da hatte ich 3 Anrufe am Tag und der Rest war Büroarbeit mit SAP, irgendwelche Belege bearbeiten. Mir persönlich war das zu monoton und zu langweilig.
Ja, klingt natürlich nicht so spannend wie das Lehramt, auch wenn das andere Herausforderungen birgt. Ja. Anna, bei dir ist mir vorhin aufgefallen, du hast gesagt, du warst im Sport sehr involviert in deiner Jugend. Über welche Sportarten unterhalten wir uns denn da?
Wir unterhalten uns da übers Schwimmen an allererster Stelle. Ich habe sowohl Schwimmen und Handball in der ersten Klasse angefangen. Warum es zu den Sportarten kam, im Verein, bei uns sind alle zum Handball gegangen, aber das Schwimmen haben sich unsere Eltern überlegt, weil sie davon ausgegangen sind, dass wir groß werden, für die Rückenmuskulatur, damit wir später keine Probleme kriegen.
Wie groß bist du?
1,84. Ah ja, genau.
Ich kann nach oben gucken.
Ich auch. Ja. Und deine Eltern sind auch so groß, oder wie?
Mein Papa ist recht groß, ja. Der ist 1,96, der Bruder 2 Meter.
Wie war das auf Familienreisen? War das nicht ein Problem, in den Betten irgendwie was Richtiges zu finden, in Pensionen? Oder habt ihr da im Zelt geschlafen oder mit 2 Metern?
Meistens daheim in Kroatien, da haben wir dann unsere eigenen Betten, die auf uns abgestimmt sind. Ja, nee, und ich habe ganz normal mit dem Schwimmen angefangen und so. Und dann hatte ich einen super Trainer, der uns gefördert hat und wir hatten da eine super Mannschaft. Wir sind heute immer noch in Kontakt und so eine alte Freundesgruppe, die, glaube ich, ein Leben lang halten wird. Genau, und ich habe das leistungsmäßig gemacht, ja, bis zum Abi. Ein bisschen früher habe ich aufgehört, weil ich dachte, ich habe keine Zeit fürs Training. An die Schüler geht's weiter ins Training, weil auch mit Lernen und Sport, das ist auf jeden Fall vereinbar und das darf man nicht links liegen lassen.
Hast du dich spezialisiert auf eine Disziplin, Rücken oder Freistil? Oder?
Ja, also 100 Freistil war so meine Lage. Und ich bin eher Sprinterin, vielleicht habe ich da auch einen Vorteil, weil ich groß bin. Also 100er und 50er Strecken, 50 Schmett auch, aber 100 Kraul war meine Lage.
50 Schmett, da hört ja irgendwie die Fachfrau raus, ist klar, natürlich. 50 Meter Schmetterling, also furchtbar, ich schaffe nicht mal 5. Ja. Das ist brutal, Schmetterling, finde ich.
Ja, ist sehr kräftezehrend.
Hau nochmal so eine Zeit raus vielleicht, 100 Meter Kraul, Bestzeit, deutlich unter einer Minute natürlich.
Hab ich leider nicht geknackt, ich habe genau eine Minute, 1:00:21 oder so.
Das ist jetzt echt, also es ehrt dich, dass du die Wahrheit sagst und jetzt sagen können, ja, also eine Minute.
Aber tatsächlich, die Bestzeit ist auf einer 50 Meter Bahn passiert sozusagen und nicht auf einer 25 Meter Bahn. Also hätte ich es auf den 25 eigentlich knacken müssen.
Genau, durch die Wände, gell, ja. Hättest du dich nochmal abstoßen können, hättest du wahrscheinlich die wertvollsten Zehntel noch gespart. Okay, cool, also du kommst vom Schwimmen und auch ein bisschen Handball und dann hast du dich irgendwann entschieden, Lehramt zu studieren. Was war denn deine ursprüngliche Motivation dafür? Beim Tobi war es der etwas träge Job, sag ich mal. Du wolltest Lehramt studieren, weil?
Ja, gute Frage. Ursprünglich kommt, glaube ich, der Gedanke daher, dass ich mich sehr für Anatomie, Physiologie und Krankheitslehre interessiere. Meine Mama ist Kinderkrankenschwester, die hat immer sehr viel daheim erzählt. Dann dachte ich mir, Medizin interessiert mich eigentlich wahnsinnig, bloß habe ich eventuell den Schnitt nicht. Und mein Ziel ist eigentlich mal Familie und Kinder und ich denke, dass da der Arztberuf vielleicht nicht die optimalste Wahl ist, weil man sehr lange in Ausbildung ist und Lehramt haben wir auch in der Familie. Und da hat meine Cousine mir dann empfohlen, überleg dir doch Berufsschullehramt. Das ist nicht ganz so stressig wie Gymnasiallehramt. Und dann habe ich mir das überlegt. Dann wusste ich nicht, welche Fächerkombi, weil in was bin ich denn gut genug?
Das ist die Frage des Lebens.
Dann war es Sport, dann hatte ich eine Schulterverletzung vom Handball, dann war Sport auch raus.
Oh, okay.
Und Turnen kann ich sowieso nicht, ich bin zu groß dafür. Und deswegen dachte ich mir so, okay, es gibt diesen Gesundheitszweig und Bio passt auch gut dazu.
Hilft dir das dann in deinem Unterricht jetzt oder auch in deiner Ausbildung, dass deine Mutter Kinderkrankenschwester ist? Habt ihr da ein paar Mal thematisch über irgendwas gesprochen, was dir dann hilft von der Anatomie her oder vom Verständnis her?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube einfach, weil ich schon von früh auf so mit solchen Dingen in Berührung gekommen bin. Und ich habe auch ein FSJ nach dem Abi gemacht, tatsächlich. Und dann war ich in der Kinderklinik auf der Früh- und Neugeborenenstation und da habe ich super viele Erfahrungen mitgenommen.
Das ist interessant, denn letztes Mal war die Luise Klingebiel hier bei mir, Sozialpädagogin in der Schule, die hat ihr FSJ in Ecuador gemacht und hat da tolle Sachen darüber berichtet. Eine eigene Folge, kurze Eigenwerbung. Du bist in die Kinderklinik gegangen, okay, in München?
Nee, in Augsburg, ja, daheim noch.
Und war dann nicht dein Wunsch, vielleicht doch Kinderkrankenschwester zu werden?
Danach? Ja, also wenn ich keine Lehrerin geworden wäre, dann wäre ich Kinderkrankenschwester geworden. Das hätte ich echt super gern gemacht. Das war gerade in der Zeit, wo diese generalisierte Ausbildung dann gekommen ist, wo man dann auch in der Großkrankenpflege eingesetzt ist. Aber das, ich glaube, das könnte ich auch. Ja, das würde mir Spaß machen.
Jetzt würde ich mich gerne nochmal zum Tobi rüberwenden.
Hi.
Ich habe überlegt, mein Staatsexamen bei mir zu meiner Zeit, das war echt schon sehr, sehr anspruchsvoll. Also sehr viele Prüfungen in kurzer Zeit zum Ende raus dann, nach 10 Semestern. Und wenn man da also nicht diszipliniert war, dann hattest du eigentlich kaum eine Chance, eine gute Note zu machen. Also ich habe jetzt 3 Fächer studiert fürs Gymnasium. Da war es dann natürlich nochmal mehr mit 4 Lehrproben später im Referendariat. Aber wie war das für euch? Das Staatsexamen hat sich ja zum Teil verändert. Was braucht man denn für Fertigkeiten? Weil die Schüler und Schülerinnen, die sich das anhören, die wollen ja auch oft Lehrer werden und wissen gar nicht so genau, was auf sie zukommt in der Ausbildung. Vielleicht wollt ihr da ein bisschen drüber reden. Was hat euch gechallenged und was war vielleicht auch ganz gut und relaxed im Studium zum Lehrer?
Also der größte Vorteil bei unserem Studiengang ist, glaube ich, dass wir Bachelor- und Master-System hatten, bei euch auch, glaube ich. Das im Gegensatz zu den anderen Lehrämtern haben wir Bachelor- und Master-System. Das heißt, du hast viele Prüfungen, die alle mit reinzählen in den Abschluss, aber du hast nicht eine Prüfung, wenn da schlecht läuft oder wenn du einen schlechten Tag hast, dann ist alles vorbei, sondern du baust wirklich so nach und nach deinen Notenbogen auf, sage ich mal. Mhm. Und was auch ein Vorteil ist, man kann immer so mal zu einer Rückfallebene quasi, also jetzt vor allem bei uns als Wirtschaftler, du kannst immer in die freie Wirtschaft, in irgendeine Personalabteilung oder sowas und bist da super gern gesehen, falls du jetzt doch sagst, das Lehramt ist nichts für dich. Und es hilft auch, dass man dann irgendwie bei den Prüfungen dann ein bisschen anders denkt, so wenn ich jetzt die eine mal nicht gut läuft oder wenn ich einen schlechten Tag habe, dann, man, dann ist es halt so. Wenn ich durchfall, schreibe ich es halt nochmal und wenn ich sie bestehe, dann ist die abgehakt und ich bin wieder näher an meinem Abschluss dran.
Musstet ihr sehr diszipliniert sein in eurem Studium?
Also, kommt drauf an. In der Biologie hatten wir viele Praktika auch in den Semesterferien. Dafür war es wirklich unter dem Semester echt total entspannt. Also dann ist man mal in die Vorlesung gegangen oder halt mal nicht, gerade im Sommer, wenn gutes Wetter war.
Das machen Schüler ja hier schon an der Schule.
Bietet sich der englische Garten oder so natürlich eher an, genau. Ja. Aber für die Prüfungen muss man natürlich dann durchziehen, weil sonst wird es nichts mit dem Abschluss, gell?
Vor allem an der Uni, ich sag jetzt mal, wenn man in die FH geht nach dem Fachabi, dann hat man ja eine Woche Vollgasprüfungen und an der Uni war es bei uns so, dass das sich viel über einen viel längeren Zeitraum gestreckt hat. Das heißt, du musstest dann wirklich, du hattest 4 oder 5 Wochen lang Prüfungen teilweise. Du musstest dich dann wirklich kontinuierlich hinsetzen, auch wenn die eine Prüfung rum ist, vielleicht mal maximal den Prüfungstag Pause und am nächsten Tag musst du wieder weiter lernen. Mhm. Und da braucht man schon ein bisschen Selbstdisziplin und auch den Willen. Und dann, man muss immer im Auge haben, es ist bald vorbei und man muss das Ende sehen und sich was Schönes in Urlaub oder so danach planen. Das ist immer gut. Auch als Tipp vielleicht für nach dem Abi.
Ja, auf jeden Fall. Also auch für uns. Mhm. Jetzt seid ihr dann ins Studium gekommen, habt es abgeschlossen, dann gab es ein Referendariat.
Ja.
Überraschungseffekt. Vielmals wird ja betont, die Ausbildung zum Lehramt ist sowas von praxisfern. Also ist in jedem Fach anders, muss ich jetzt auch dazu sagen. Aber der Praxisschock wird häufig genannt. Ist der bei euch eingetreten im Referendariat, wenn man dann zum ersten Mal vor der Klasse steht? Außer vielleicht beim studienbegleitenden Praktikum oder sowas, aber das kann man ja nicht vergleichen. Wenn man dann plötzlich eigenverantwortlich ist und nicht mehr der Seminarlehrer hinten drin sitzt, sondern man steht da vorne als Referendar. War es ein Schock erstmal oder war es genauso, wie ihr es euch vorgestellt habt?
Also bei mir war es so, ich hatte schon relativ viel Lehrerfahrung vorher, weil ich auch in der Uni viel Chancen bekommen habe, irgendwie mal an der Schule schon mal zu unterrichten oder sowas. Wir haben dann beispielsweise über dieses Englischmodul hatten wir dann ein ganzes Semester lang, wo wir Boss-Schülern Nachhilfe in Englisch gegeben haben, einmal die Woche. Und dann kommst du schon mal rein und das war wirklich so sehr informell. Wir konnten einfach machen, was wir wollten. Da hat man schon mal ein bisschen auch Lehrerfahrung gesammelt oder auch bei mir im Auslandssemester dann.
Mhm. Ah, aber wo warst du?
Ich war in den USA, tatsächlich 10 Monate in Georgia, University of Georgia.
Du sagtest Semester, 10 Monate.
Ja, es war dann doch ein Jahr. Aber im Auslandssemester weiß man ja meistens, was gemeint ist.
Ja.
Und,
da musst du noch erzählen davon.
Machen wir jetzt erstmal okay. Also genau, ich war 10 Monate an der University of Georgia, über tatsächlich den Englisch-Lehrstuhl auch bei uns. habe da drüben dann Deutsch unterrichtet, aber auf Englisch studiert und war dann ein ganzes Schuljahr da drüben quasi. Also es ist ja in Amerika viel schulischer, die Uni, als bei uns. Also wirklich mit Hausaufgaben und so weiter, das hat man in Deutschland gar nicht. Und Prüfungen und die Hausaufgaben gehen die Benotung mit ein und sowas. Das kennt der deutsche Student einfach nicht.
Warst du in Coca-Cola City in Atlanta oder wo warst
du? Da waren wir auch. Nee, in Athens heißt das, ist so eine Stunde weg. Bestes Footballteam der Nation damals gehabt. Wir waren sehr viel im Stadion, sehr viel Sport angeguckt auch. Das war cool. Und aber da habe ich halt auch dementsprechend viel Lehrerfahrung gesammelt. Da war das. Der größte Unterschied zum Ref war, dass du im Ref dauerhaft beurteilt wirst und ständig zugeguckt wird, was du machst. Und man hat halt wirklich jeder Unterricht angeschaut und jedes Detail irgendwie kritisiert und sowas. Damit muss man auch klarkommen. Da braucht man eine gewisse Frustrationstoleranz, dass man dann auch sagt, ich weiß, dass ich es gut kann, der Person, die mich jetzt beurteilt, gefällt es vielleicht nicht, aber vielleicht jemand anderes gefällt es besser wieder, und dass man halt einfach seinen Unterricht dann schülerorientiert macht und guckt, was meinen Schülern taugt und nicht, was meiner Betreuung oder meinem Seminarlehrer dann auch taugt.
Das ist die Kunst als Seminarlehrer auch, also ich habe das ja auch 8 Jahre lang gemacht, Englischreferendare ausgebildet, zu den Menschen zu verstehen und seine Art zu unterrichten zu verstehen und nicht sein eigenes optimales Bild auf den zu projizieren. Also das ist auch Übungssache, wenn du junger Seminarlehrer bist, das erstmal zu lernen. Man hat so eine Optimalvorstellung, wie man es vom Schüler ja auch manchmal hat, aber den Menschen hinter zu erkennen und zu sagen, okay, das ist für ihn authentisch und passt oder für sie, das ist etwas, was viele Seminarlehrkräfte dann auch erst lernen müssen. Ja. Wie war bei dir die Ausbildung im Referendariat? War es schockierend?
Das, was du gerade gesagt hast mit der Lehrkraft, die vielleicht ja verschiedene Blickwinkel auch zulassen kann in der Beurteilung, das Glück hatte ich tatsächlich. Genau, also ich hatte 2 super Seminarlehrerinnen, beziehungsweise da gab es einen Wechsel zum Seminarlehrer, aber das war echt top. Also gerade in Gesundheit hat sie uns einfach Freiraum gelassen und hat gesagt, das ist aber auch okay, wenn ihr mal einen Einstieg mit einem Bild macht und keine Lernsituation, also ein bisschen mehr an der Realität entlang, als man es dann doch von manchen Seminarlehrern kennt, wo man denkt, oh Gott, ich muss immer irgendwelche Handlungsprodukte machen, die aber zu komplex sind oder einfach der Situation nicht ganz entsprechen. Ich hatte auch das Glück, wie der Tobi, davor schon Lehrerfahrung sammeln zu dürfen. Ich bin nämlich übers Blockpraktikum im Master, da mussten wir 3 Wochen im Zweitfach irgendwo unterrichten oder ein Praktikum machen. Und dann dachte ich mir so, ja, ich will mal an der FOS, weil ich selber war auf dem Gymnasium und kenne das so noch nicht. Und dann bin ich dahin nach Freiham, da war die FOS Nord quasi ausgelagert, weil das Gebäude neu gebaut wurde. Er hatte einen ewig langen Anfahrtsweg und dann nach der 2. Woche habe ich meiner Mutter auch gesagt, boah, mir macht das so Spaß, ich frage einfach mal, ob die mich einfach so mal brauchen. Und tatsächlich am nächsten Tag kommt die Fachbetreuerin und sagt so, Mensch Anna, wir brauchen jemanden, Bio, kennst du jemanden mit einem Bachelorabschluss? Habe ich gesagt, ja Rosi, ich.
Hast du es ins Universum geschickt gehabt und das hat geantwortet am nächsten
Tag. Ja, und dann habe ich ich habe 2 volle Jahre an der FOS Nord unterrichtet und das war, glaube ich, ja, super, weil man einfach im Ref dann auch ein entspannter einsteigen kann, weil man schon die Realität kennt, ohne am ersten Tag so kontrolliert zu werden die ganze Zeit.
Ja, das meinte ich mit dem Schock, ja. Wenn du aus der Uni kommst und so ein bisschen Trockenschwimmer eher bist oder gewesen bist.
Nee, das ist, glaube ich, eine große Hilfe, wenn man davor schon ein bisschen was...
Was leider immer noch ein bisschen ist, dass man relativ wenig, sage ich mal, was man in der Uni gelernt hat, an einem Beruf auch brauchen kann.
Ja, tatsächlich.
Also man geht ein bisschen in der Pädagogik rein und so, aber es ist ja doch ganz anders, dieses universitäre Lernen, wie du es dann runterbrechen musst auf die Schüler. Ja. Wir waren ja beide auch in Berufsschulen, da ist das Niveau ja nochmal ein bisschen anders, dass man dann auch dann wirklich unterscheiden muss, was man jetzt unterrichtet und wie tief man reingeht und wie schnell man auch vorankommt mit etwas. Da denkt man, da braucht man eine Dreiviertelstunde für und am Ende sind es dann 180 Minuten, was man am Ende für den Stoff braucht.
Wenn ich bei euch jüngeren Lehrkräften vorbeigehe, bei uns in der Schule ist ja so schön, dass sehr viele mit offenen Türen unterrichten und dann, wenn man irgendwie am Gang unterwegs ist, kriegt man so kleine Eindrücke, wie wenn man so durchswitcht beim Fernseher oder so, die Programm wechselt. Erinnert mich das so ein bisschen an die Zeit von Jürgen Klinsmann, wenn ihr den noch kennt, als Fußballtrainer, der so der erste Art Laptop-Trainer geworden ist. Und dann gab es ja diesen großen Streit zwischen älteren und jüngeren Trainer. Ja, brauche ich einen Laptop, um meine Spiele zu analysieren? Die typischen Diskussionen. ihr seid so ein bisschen die Tablet-Teachers, finde ich, weil ihr seid so aufgewachsen damit. Also für unsere Generation ist das ja was Neues geworden. Bei uns hatten damals im Referendariat 7 von 21 nur Internet. Also da hat man überhaupt nicht gewusst, wie man damit umgeht erstmal. Und ich finde das sehr spannend, euch auch zuzuschauen in den letzten Jahren, auch den anderen jungen Lehrkräften. Die kommen schon mit dem Tablet meistens offen rein. Dann wird die Lernsituation, wie du es gerade gesagt hast, hinprojiziert. Nervt euch das Tablet eigentlich manchmal oder findet ihr es sehr hilfreich oder seht ihr euch als Tablet-Teachers überhaupt? Weil ich denke manchmal, unser größtes Problem früher war im Referendariat, hoffentlich fällt der Overhead-Projektor nicht aus.
Da musst du eine Ersatzglühbirne dabei haben.
Bei euch ist es überhaupt kein Thema, oder? Ihr habt da gar kein Problem mit der Technik.
Außer das WLAN geht nicht.
Oder der Laptop ist nicht da.
Also wenn es WLAN nicht geht, dann ist es wirklich schwierig. Ich habe jetzt mittlerweile schon, dass meine Daten eigentlich temporär immer auf dem PC sind, weil wenn das WLAN mal ausfällt und du kommst nicht an deinen eigenen Unterricht dran, dann ist es schwierig, was zu machen.
Aber genießt ihr es? Auf das will ich nur raus. Macht es euch Spaß, mit dem Gerät zu arbeiten? Weil bei mir ist es so gemischt immer noch.
Ich hab den Laptop genommen mit der Touch-Funktion, damit ich gegebenenfalls auf die Arbeitsblätter dort mitschreiben kann. Ich bin aber tatsächlich eher Fan von Papier und Stift. Auch auf Seiten der Schüler glaube ich, dass das gewinnbringender ist. Ich glaube, es geht viel schneller tatsächlich, wenn ich einen Stift nehme und auf meinem Papier arbeite, als wenn man dann mit dem Tablet und dann muss man was einscannen und dann habe ich kein Internet, um das runterzuladen. Also ja, aber so kleine digitale Sachen mit einzubauen in den Unterricht,
ja, auf jeden Fall.
Das mag ich sehr gerne und ich glaube, die Abwechslung genießen auch die Schüler.
Ja.
Also ich bin schon eher der Typ Cloud. Es muss alles in der Cloud sein und alles Papier, was daheim rumliegt, nervt mich nur. Ich scanne das ein und dann kommt das in den Papiermüll oder sowas. Und das ist in der Schule eigentlich ähnlich. Zum Glück meiner Schüler schreibe ich jetzt alles am PC mit. Das heißt, die können meine Schrift auch dann lesen, weil die Handschrift wird schwierig werden meistens dann. Ja. Und ich sehe das einfach nur als Mehrwert und Nutzen, das damit zu schreiben. Jetzt hat mir eine Schülerin vor kurzem beigebracht, dass man jetzt beim iPad auch schon, wenn man schreiben kann, wandelt der die Handschrift dann automatisch in Druckschrift um. Das heißt, ich kann nicht auch mit dem Stift wieder arbeiten und dass Schüler sagen, ich kann nicht lesen, was sie schreiben da vorne.
Ja, ist ja auch super. Also ich wollte es jetzt nicht verteufeln, mir fällt es nur so auf, weil unser Alltag war eben anders früher in der Ausbildung und da muss man auch sukzessive mitgehen mit der Modernität, der Entwicklung ist ja ganz klar. Habt ihr, wenn ihr jetzt junge Schüler hier ansprecht oder die wollen mit euch reden über das Lehramt, habt ihr da etwas, was ihr denen sagt, ey, das ist ein Problem, das macht mir jetzt noch zu schaffen, jetzt seid ihr schon 3 Jahre mindestens in Unterrichtspraxis plus eure Praktika und alles, was ihr schon gemacht habt im Unterrichten, vor welchen Problemen steht ihr manchmal in eurem Lehrer- und Lehrerinnenalltag?
Also ab und zu mal, jetzt eher selten mittlerweile, aber ab und zu hat man noch das jetzt, ich war ja im REF eigentlich nur an Berufsschulen, dass man jetzt an der FOS vor allem halt wirklich auch das Tempo wieder hat, dass man muss mehr in die Tiefe gehen, was schön ist, weswegen ich auch die Schule gewählt habe dann am Ende. Aber man ist plötzlich doch viel schneller mit seinem Unterricht fertig, als man das jetzt von der Berufsschule gekannt hat. Und dann muss man einfach auch in der Vorbereitung das mit einberechnen, dass man da viel mehr vorbereiten muss. Das ist manchmal noch, sehr selten wie gesagt, aber manchmal noch so eine Herausforderung, die dann halt aufkommt. Oder dass man das WLAN nicht geht. Das ist für Schüler, also das ist wirklich manchmal ein Problem für mich dann im Unterricht, wenn ich meine, mittlerweile haben ja fast die Hälfte jeder Klasse hat Tablets oder sowas oder in der Klasse und wenn die auch nicht an das Material kommen zum Arbeiten, weil es halt in Teams oder sowas hochgeladen ist, dann wird es auch schwierig irgendwie zu arbeiten.
Und bei dir? Gibt es bei dir ein Problem? Oder läuft es problemlos durch die Schule?
Nee, würde ich nicht sagen. Ich glaube auch, in diese Themen sich reinzuarbeiten, teilweise ist es doch sehr theoretisch und wenn man es tatsächlich das erste Mal unterrichtet, fühlt man sich vielleicht auch manchmal ein bisschen, jetzt muss ich das richtige Wort finden.
Gechallenged,
herausgefordert. Ja, vielleicht so. genau, also ich finde jetzt im zweiten Durchlauf, wenn man die Inhalte vermittelt, fällt es einem deutlich leichter, weil man auch weiß, für einen selber, okay, die und die Sachen sind vielleicht für mich selber auch erstmal nicht klar gewesen. Da haben auch die Schüler Herausforderungen, die Sachen zu begreifen. Und das merke ich dann, je öfter man das tatsächlich dann macht im Unterricht, desto leichter fällt es einem, auf die Probleme oder auf die Schwierigkeiten aus Schülersicht einzugehen. Weil das Ziel ist natürlich, den Schülern das so zu vermitteln, dass sie es dann auch können. Und das ist irgendwie mein größtes Ziel, glaube ich. Und das Problem, dass ich dann nicht ins nächste Thema gehe, wenn ich sehe, dass es doch noch Schwierigkeiten gibt bei dem Unterrichtsmaterial, bei den Themen, die sie eigentlich greifen sollen. Ja.
Ja, den Lehrplandruck
ja, das
auch
ist,
mal rausnehmen.
Ja, das finde ich tatsächlich.
Und vielleicht über den Tellerrand gucken und sagen, eventuell lasse ich dann halt mal einen Aspekt weg von einer Thematik, wenn das nicht wirklich relevant ist für eine Abschlussprüfung. Es kommt natürlich auf die Fächer an, ist klar. Ja, das lernt man aber auch erst mit der Zeit. Wie geht's euch mit den Schülern, jetzt wo ihr so selbstverantwortlich seid? Du hast schon ein bisschen was gesagt, Tobi, andere Schüler als in der Berufsschule, klar, macht das System aus. Aber ihr seid natürlich nur positiv beeindruckt von unseren Schülern hier an der Forstbosch Bad Tölz, oder?
Das kann ich da definitiv bestätigen. Ich gehe hier richtig gern jeden Tag her, weil es einfach Spaß macht, weil ihr richtig einfach eine gute Stimmung eigentlich in allen Klassen herrscht und ich richtig Spaß habe hier.
Ja.
Ich habe nichts bezahlt vorher. Also du sagst es aus freien Stücken.
Ja, ist richtig.
Ja, ich bin auch genauso gerne in allen Klassen tatsächlich. Ich habe alle Klassen so lieb und die einzelnen Schüler. Und obwohl die Klassen innerhalb unterschiedlich sind, ist auch in jeder Klasse irgendwie eine andere Dynamik. Mhm. Aber es macht mir wirklich sehr viel Spaß. Ja.
Super.
Ich liebe Klassen und Schüler.
Die Kollegen sind auch nicht schlecht.
Ja, die passen, die sind okay.
Ja, es geht. Die Jüngeren passen eigentlich, ja. Ja, so aus eurer Sicht.
Alle, die den Podcast hören, ja.
Der genau. Ist auch okay.
Genau. Ja, zum Abschluss dieses hoffentlich kurzweiligen Podcasts blicken wir nochmal zurück auf eure Schulzeit. Ihr kennt die Kategorie, der letzte Satz. Was ist euch hängen geblieben aus eurer Schulzeit und warum? Welcher Lehrer, welche Lehrkraft hat diesen Satz geäußert? In welchem Zusammenhang? Wir haben schon alles gehört hier. Also von Mahnungen bis zu Komplimenten, bis zu witzigen, typischen Äußerungen. Also alles kam mir schon. Anna, magst du anfangen?
Ja, gern. Ja genau, eine Erinnerung, die mir im Kopf geblieben ist, ist auf jeden Fall in der ersten Klasse, am ersten Schultag. Da hat mich meine Grundschullehrerin, die ich sehr gern hatte, nämlich begrüßt mit dem Satz, schön, Anna, dass du in meiner Klasse bist. Und das hat mich irgendwie total in der Grundschule auch getragen, weil ich im Kindergarten nicht so gute Erfahrungen gesammelt habe. Ja, da war es noch so ein bisschen, oh, ein ausländischer Nachname, wer bist du, wie schaut man dich an? Und ich war tatsächlich sehr an meine Eltern gebunden und ich war ungern im Kindergarten. Und dann bin ich eben in die Grundschule und am ersten Tag wurde ich so herzlich empfangen. Das hat mich wirklich getragen, sehr lange. Und das versuche ich auch in meinen Klassen mitzugeben, dass wirklich jeder willkommen ist und dass ich auch jeden in meiner Klasse wirklich gerne da habe.
Das wollte ich gerade fragen, ob dir das auch so eine Motivation ist oder Inspiration im Umgang mit deinen Schülerinnen zu Beginn eines Jahres zum Beispiel im September, wie du denen entgegentrittst und dass du sie willkommen heißt. Also das ist dann auch so.
Ja, ich glaube, dass das wichtig ist, dass eine Zusammenarbeit mit Schülern funktioniert. Ja, zu unterrichten, vorne zu stehen und zu reden, das ist das eine, aber mit der Klasse zusammenzuarbeiten und da ist das Wohlfühlen, glaube ich, das eins der wichtigsten Punkte.
Ja, eine Studie übrigens hat ergeben, eine ganz aktuelle Studie hat ergeben, wenn du möchtest, dass sich ein Mensch weiterentwickelt unter dir und du sagst ihm etwas Negatives, dann musst du 5 positive Sachen dazu sagen, irgendwann mal in der nächsten Zeit danach, um das aufzuwiegen, damit nicht das Negative hängen bleibt. 5-1. Also ja. Das fand ich schon sehr spannend.
Tobi, dein Satz.
Ich habe tatsächlich 2 kurze, wenn
schön,
ich darf.
Schön, dass du da bist übrigens. Ja,
danke. der eine Satz, den ich auch meinen Schülern immer sage, vor Prüfungen oder sowas, das haben schon viel Dümmere geschafft. Das hat mir selber auch in der Prüfung immer geholfen.
Okay.
Das einfach so denken, es haben schon so viele Leute diese eine Prüfung oder dieses Fach oder dieses Abi oder was auch immer geschafft, dann schaffst du das auch.
Ich kann mich nicht entscheiden, ob das jetzt was Positives oder Negatives ist.
Also ich habe es für mich immer als Positives gesehen. Weil ich mir dann einfach dachte, ja komm, das haben schon andere geschafft, dann schaffe ich das doch wohl auch jetzt locker, weil die anderen habe ich auch schon geschafft, was die alle geschafft haben. Und der Satz, der vielleicht auch ein bisschen zu dem Podcast passt, ist, mein Berufsschullehrer damals, 2. Lehrjahr, kann ich mich wie heute erinnern, gesagt, überlegt mal, ob ihr doch vielleicht Lehrer werden wollt. Es ist ein super cooler Beruf, wo man viel mit Leuten zu tun hat, abwechslungsreich, man bleibt auch ein bisschen mit Jungen dabei und man hat immer was Schönes und ein cooler Job. Und damals auch ein Drittel unserer Kollegen sind über 60, das heißt, wir haben bald Bedarf. Überlegt es euch mal und es hat tatsächlich gewirkt, ich bin jetzt hier.
Ja, und da kann ich nur mich anschließen den Worten von dir vorhin, Anna. Schön, dass ihr da seid, hier bei uns an der Schule. Auch, dass ihr beim Podcast zu Gast wart und toll, dass ihr das Lehramt und den Lehrberuf ergriffen habt. Ihr seid eine echte Bereicherung für die Schule. Danke,
dass
ihr da
seid. Dankeschön.
Danke.
Das war Letzte Reihe.
der Podcast des Fördervereins der Vosbos Bad Tölz. Wenn ihr dabei sein wollt, sprecht mich an im Schulhaus oder schreibt der Redaktion unter podcast@vosbos-badtölz.org. Bis dann!